Wie gesagt, heute ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, der sogenannte Ewigkeitssonntag. Und an diesem Tag, da denken ja viele an Verstorbene zurück. Aber auch wir Lebenden sollen uns bewusst machen an diesem Tag, dass wir eines Tages, wir wissen nicht wann, aber wir werden auch einmal sterben. Und da wird sich der eine oder andere von uns fragen, ja, was stirbt denn da eigentlich bei uns? Ist es denn nur der Körper oder auch die Seele, stirbt die auch gleich mit? Was sagt denn die Bibel eigentlich darüber, woraus so ein Mensch, woraus ich bestehe? Und ich möchte heute in der Predigt mit euch drei Fragen angucken, die uns die Bibel beantworten soll. Die erste Frage ist, was sagt die Bibel über Körper, Seele und Geist? Dann die zweite Frage, was schleppt meine Seele gerade mit sich rum? Und die dritte Frage auch, was passiert mit mir nach dem Tod? Weil früher oder später werden wir das erleben. Ersten Klick kannst du mal machen. Ja, so. Du bist eine kostbare Seele. Und noch ein? Christoph? So, erste Frage. Was sagt die Bibel also über Körper, Seele und Geist? Also die Bibel ist erstmal, hat eine ganz andere Absicht als im Medizinbuch. Im Medizinbuch würde geguckt, ja, was, welche Hardware, welche Software, wie, woraus besteht der Körper? Aber das ist ja gar nicht das Ziel der Bibel. Es ist kein Lehrbuch für Anatomie. Und selbst die ach so klugen Forscher heutzutage können nicht genau sagen, die Psychologen gerade, die daran forschen, wo denn in uns die Seele drin sein soll. Also da gibt es kein Organ, wo man sagen kann, da ist die Seele und wenn wir das ausbauen, hat der Mensch keine Seele mehr. So einfach ist es nicht. Es ist aber offensichtlich, dass es sowas wie eine Seele geben muss, weil wir Menschen grundsätzlich zwei Bestandteile haben, wie beim Computer. Der hat die Hardware, also die Technik, wo der Strom durchfließt. Also bei uns wären das dann der Körper mit all seinen Organen. Mach mal noch eine Folie. Nee, mach mal wieder zurück ein. Pfeiltaste, okay. Also wir haben einmal die Hardware, unseren Körper mit all seinen Organen und dann haben wir eben so die Software, das Betriebssystem, mit dem wir fühlen und wollen und Verstand ja ausdrücken können. In der Bibel wird auch nicht so scharf getrennt zwischen Hard- und Software, zwischen diesen beiden Bereichen, dem materiellen und immateriellen Teil. Und auch die moderne Medizin denkt heute schon viel ganzheitlicher. Da sagt man ja, man fühlt mit dem Bauch beispielsweise. Gefühle kommen also manchmal aus dem vegetativen Nervensystem. Psychosomatische Krankheiten sind nur erklärbar, wenn man versteht, dass die Seele beides so ist. Körper, aber auch Gefühlswelt. Die wahrscheinlich zwei wichtigsten Bibeltexte zur Seele, die stehen ganz am Anfang der Bibel schon, im 27. Vers der Bibel, da steht, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Weib, Mann und Frau. Das sagt uns eine allererste Sache, was wir Menschen sind. Es sagt etwas über unsere Hardware, über unseren Körper. Es gibt einmal das Modell Mann. Und dann gibt es das wunderschöne Modell Frau auch noch dazu. Und diese beiden Modelle, die ergänzen sich, so wie Gott ja auch Ergänzung lebt als Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das Zweite, was hier steht, ist noch großartiger, denn wir sind nach Gottes Bild geschaffen, nach seinem Vorbild. Wir bilden etwas ab von dem, wie Gott ist, was Gott macht, was Gott wichtig ist. Es gibt also Dinge an uns, wo wir dieses Privileg haben, wie Gott etwas zu gestalten, da kommen wir noch hin. Da steht aber noch nicht viel über Software, da muss man ein bisschen weiterlesen. Zweites Buch Mose, also ein paar Verse weiter, Vers 7, da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker. Und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Ganz, ganz wichtig. Hier wird Software beschrieben. Der Mensch, der bekommt, wir bekommen von Gott etwas geschenkt, was kein Tier irgendwo geschenkt bekommen hat. Er bläst seinen Odem, seinen Geist, Ruach, in den Menschen hinein. Und so wird der Mensch eine lebendige Seele, ein Nefesh, ein Haya, ein lebendiges Ding. Und das unterscheidet uns Menschen von allen anderen Geschöpfen, die natürlich auch toll sind, aber die eher mit Instinkten und sowas arbeiten. Wir haben ein Selbstbewusstsein, was es in der Tierwelt so nicht gibt. Und das ist also eine Premium-Software, die Gott uns aufgespielt hat, die uns lebendig macht zu einer lebendigen Seele. Und das ist das Bild, was die Bibel gebraucht. Der Mensch ist eine Seele. Du bist eine kostbare Seele. Nicht du hast eine kostbare Seele, sondern du selber, auch dein Körper gehört zur Seele mit dazu, weil das alles bei dir zusammenarbeitet. Und diese Seele, sagt die Bibel nun, die hat ein Ziel. Wir sollen Gott, ein Bild Gottes sein. Wir sollen aber eben auch auf Beziehung angelegt sein, so wie Gott selber Beziehungswesen ist. Wir können durch diese Seele, durch das, was wir sind, können wir Leben gestalten, so wie Gott auch gesagt hat, ich habe jetzt Lust, eine Welt zu bauen. Und jetzt mache ich da mal Licht an den Himmel, zack, ist eine Sonne da und ein Merkur und ein Mars. Gott hat Willen und den hat er uns auch gegeben und er hat den Willen zur Beziehung und das dürfen wir auch haben. Wir können Probleme verarbeiten durch unsere Seele, wir können Kontakt mit Gott aufnehmen, wir können Kontakt zu anderen Menschen pflegen, wir können lieben, aber auch hassen. Wir können interagieren in diesem Umfeld, in dem wir leben. Und da die Bibel Gott als Vater, Sohn und Heiligen Geist beschreibt, kommt in der Beziehung zu Gott dann auch oft das Wort Geist vor. Und im Neuen Testament wird diese Vokabel Geist auch oft dann für unsere Seele benutzt. So als wie so eine Botschaft, die dann kommunizieren kann zu Gott. Unser Geist redet mit Gottes Geist. Die beiden können miteinander sich kurz schließen und dann funktioniert das, dann fließt da Information. Also Hard und Software wirken laut der Bibel in uns zusammen und das ist eine richtig tolle Sache, weil sie auf Beziehung angelegt sind. Und weil sie ausdrücken, wir sind ein Bild Gottes. Und das ist toll. Schauen wir, wie wir uns die Seele verständlich machen können. Wir können ja nicht in irgendein Körperteil jetzt rauskommen und sagen, ah, so eine Seele, oh, du hast aber eine schwarze Seele oder du hast eine helle Seele oder so. Kann man nicht machen. Aber ich habe uns dafür eine Veranschaulichung mitgebracht. Ein Bild von einem Menschen. Und das drehe ich jetzt mal um. Jahre alt sein. So, ja, ist es zu dunkel? Dann nehme ich den weg. Danke, Kalle. So, besser? Oder warte, ich kann es dir noch bei dir vorstellen. So, kommt jetzt die Sonne? Machen wir mal so. Aber es soll ja anschaulich werden. Also, was wir sehen ist, wir sehen da eine Seele. Die Bibel sagt, das ist eine lebendige Seele. Das ist also ein Mensch mit Persönlichkeit, der von irgendwem mal irgendwann gemalt wurde. Laut der Bibel können wir aber nicht in das Herz von diesem Menschen sehen. Wir können nur aus dem, was nach außen geht, etwas aus der Seele herauslesen, wie es ihm wahrscheinlich geht. Das Herz ist laut der Bibel die Schaltzentrale. Aber was verrät uns nun dieses Bild über den Mann? Die erste Frage an euch alle zum Mitmachen. Wie guckt dieser Mann? Guckt mal genau hin und jetzt dürft ihr laut rufen, wie in der Schule. Wie guckt der? Ich hoffe, ihr seht das halbwegs. Also ist der zum Beispiel überglücklich, also frisch verliebt, macht der so einen Eindruck? Nee. Ist er todtraurig oder depressiv oder so? Nee. Ne? So, Aldrin, was meinst du, wie guckt der zu dir? Wenn du so einen treffen würdest im Dorf, wie? In sich gekehrt, ja, richtig. Ja? Typischer Uckermerker höre ich hier. Zielstrebig, ja, aha. Vielleicht auch ein bisschen nachdenklich, ne? Also irgendwas trägt er mit sich rum, also auch innerlich. Das heißt, wenn man so einen Menschen sieht, durch die Augen sieht man schon ein bisschen, wie die innere Verfassung ist, wie es dem Menschen geht. Die Augen sind also ein Schlüssel, den Gott uns Menschen gegeben hat, damit wir auch mit den Augen kommunizieren können und etwas mitteilen können von der Seele, wo uns ja vieles manchmal gar nicht bewusst ist. Nachdenklicher Eindruck, wahrscheinlich ist es auch so ein Mann, der nicht viele Worte macht, könnt ihr mir so vorstellen, ne? So ein bisschen norddeutsch. Die Augen und der Gesichtsausdruck, die verraten eben viel von der Seele. Als Gott Adam und Eva geschaffen hat, dann gab es ja die Kinder Kain und Abel. Die haben dann Beziehung zu Gott gepflegt, sie haben Gott geopfert und das Opfer von Abel wurde angenommen, von Kain aber nicht. Und nun war Kain richtig stinkig. Erstes Buch Mose, Kapitel 4. Da ergrimmte Kain sehr und er senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain: Hey, warum ergrimmst du und warum senkst du deinen Blick? Ist es nicht so, wenn du fromm bist, dann kannst du frei den Blick erheben? Wir sehen hier, bei Kain war die Beziehung zu Gott gestört. Und wenn eine Beziehung gestört ist, dann geht das auch über die Augen. Dann hat Kain den Blickkontakt mit Gott vermieden, hat runtergeguckt, grimmig geguckt. Die Augen sind also ein Schlüssel zur Seele. Schaut jetzt mal links und rechts mal euch gegenseitig in die Augen so ein bisschen. Haltet das mal aus, wenn ihr mutig seid. Da kann man alle Hand sehen, genau, siehst du? Genau, genau. Ne? Und das ist also auch ein Geschenk, weil wir dann wissen, woran wir beieinander sind. Und wenn einer nur runterguckt und mir nicht in die Augen gucken will, dann habe ich wohl ein Problem mit ihm und dann wäre es gut, sich zu versöhnen, gerade vor dem Abendmahl. Gute Möglichkeit. Eine gestörte Beziehung zu Gott hat bei Kain dafür gesorgt, dass er weggeguckt hat. Zur Zeit von Jesus war das dann wieder ein bisschen anders. Da haben die Leute gesagt, die Augen sind so eine Art Scheinwerfer. Die Leute laufen so durch die Gegend und man kann mit den Blicken dann Kontakt aufnehmen. Man kann sich zuzwinkern und Hoffnung wecken, aber man kann eben auch damit ausdrücken, wenn man nicht im Reinen ist mit anderen. Matthäus 6, Vers 22, da sagt Jesus, das Auge ist ein Licht. Es ist ein Licht des Leibes. Und wenn dein Auge sauber, wenn es lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, dann wird dein ganzer Leib finster sein. An dieser Stelle geht es eigentlich so ein bisschen um den Umgang mit Geld, mit Besitz, mit Mammon. Aber hier wird gesagt, die Augen, ja, wenn du dich eigentlich nur um etwas beschäftigst, ein Thema, dann wirkt sich das auf deine Augen aus und auch dann auf deine Beziehung zu anderen Menschen, weil du dann eigentlich gar nicht mehr den anderen Menschen siehst, sondern eher so ein Nutzdenken hast, ja? Ja, der Seele, genau, genau. Ne? Schauen wir bei dem Bild mal weiter. Der Mann hat einen Mund und was aus unserem Mund herauskommt, sagt auch wieder etwas aus der Seele, die wir innen drin haben. In den Sprüchen im Alten Testament, Sprüche 16 steht: Ein heilloser Mensch, der gräbt nach Unheil und in seinem Munde ist es wie ein brennendes Feuer. Ein falscher Mensch, der richtet Zank an und ein Verleumder, der macht Freunde uneins. Und hier wird gesagt, was der Mensch, wenn du innen drin schon mit dir nicht im Reinen bist, dann kommt das auch raus und dann sorgst du nicht für Frieden in Beziehung, sondern du machst alles noch schlimmer und du gießt Öl ins Feuer. Worte haben eine enorme Macht. Die können so viel Gutes bewirken, wenn du jemanden nett grüßt und fragst und wirklich Interesse zeigst. Sie können aber auch enorm zerstören. Ist dir das bewusst? Wann hast du das letzte Mal deinen Partner oder deine Kinder, deine Großeltern, wen auch immer, mal gelobt oder ermutigt, wirklich Interesse gezeigt? Oder kommt aus deinem Mund eher so, ja, das Negative raus, das Unverarbeitete, das Genörgel und so weiter. Bei den Gesprächen, die uns von Jesus überliefert werden, ist es ganz spannend, dass Jesus seinen Mund, seine Sprache gebraucht hat, um Menschen Gutes zu tun. Er hat Menschen geliebt, schon mit seinen Worten. Den Schwachen, wo die Leute sowieso schon drauf rumgehackt haben, die hat er nicht noch mit Worten klein gemacht, sondern er hat milde gesprochen mit den Menschen, mit denen, die sich selber als Versager gesehen haben. Aber Jesus konnte den Spieß auch umdrehen. Die, die stolz waren, die gesagt haben, ich bin doch perfekt, Da hat er mit einer klaren Ansage gesagt, du bist ein Heuchler, du lügst doch, du machst dir selber was vor, denn in deinem Herzen ist doch auch nicht alles perfekt. Unsere Seele kann auch mit den Ohren verbunden werden. Auch unser Hören sagt viel über die Seele. Hören wir denn wirklich zu und drücken damit echtes Interesse aus, wenn mir jemand etwas sein Herz ausschüttet? Hören wir auf die Stimmen, die uns weiterbringen wollen? Sind wir auch offen für Korrektur? Oder lassen wir uns schon gar nichts mehr sagen von irgendwem anders? Sind wir stur? Der Glaube kommt laut der Bibel aus dem Hören. Wenn unser Herz, unsere Seele hört auf Gottes Worte. Und dieses Hören auf Gottes Worte, das hat nicht nur was mit der Predigt zu tun. Wir hören genauso Gottes Worte, wenn wir die Bibel selber lesen. Aber das Hören von Gottes Worte hat auch immer was mit Gehorchen zu tun. Dass ich das nicht nur lese, ich soll meinen Feinden vergeben, sondern dass ich das beherzige, dass ich gehorsam bin. Gehorcht unsere Seele den guten Gedanken Gottes, die wir in der Bibel finden? Dann fiel mir noch auf, der Mann auf dem Bild, der ist ja alleine unterwegs. Zumindest sieht man nicht noch mehr Leute. Hinten sieht man noch den Acker, wahrscheinlich ist es ein Bauer gewesen oder so. Und wenn man alleine ist, so geht mir das auch. Wenn ich alleine im Wald bin, dann fange ich an zu beten und oft auch Selbstgespräche zu führen. Und das ist nicht gleich irgendwie, dass man krank wäre oder so, sondern das ist sehr gesund, Selbstgespräche zu führen. Selbstgespräche, dass man seiner Seele etwas zuspricht. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich selber sage zu mir, hey, denk doch mal dran, ja? Das Leid, was du gerade hast, die Fragen, die du hast, das ist doch nicht alles. Selbstgespräche sind gesund, weil sie unserer Seele helfen, eine Sache durchzudenken, immer wieder auch vor Gott zu bringen. Das lesen wir ganz, ganz viel in dem Psalm, beispielsweise Psalm 34. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele, die soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Hier wird gesagt, David, der fasst einen Entschluss, er will Gott loben und seine Seele soll da mitspielen. Also auch sein Fühlen, sein Handeln, seine Sehnsucht, seine Ängste, all das soll sich dem unterordnen, ich will den Herrn loben. Das soll die Priorität sein. Und dafür adressiert er, spricht er seine Seele an, du sollst mitmachen. Mitspielen beim Gotteslob. Du sollst Gott verherrlichen, komm doch mal in Bewegung für den Herrn. Selbstgespräche gehen dann auch im Leid. Psalm 42. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Was betrübst du dich, meine Seele? Da ist ein Gespräch. Und er sagt, warum geht es mir eigentlich so schlecht? Warum schleppe ich mich so durch das Leben? Der Psalmist, der bricht damit aus seinen Sorgen, aus dieser Spirale, bricht er aus und sagt, hey Seele, schau nicht immer nur auf deine Sorgen. Schau doch lieber, dass Gott da ist und dass er ein Helfer ist. Und Gott ist immer noch mächtig. Vertrau doch ihm. Das waren jetzt so ein paar Beispiele, die uns deutlich machen sollen, dass wir spüren können, was unsere Seele bewegt, dass das, was in uns drinsteckt, durch verschiedene Kanäle raus kann und dass wir dadurch mehr wissen, wer wir sind und wo wir gerade stehen, auch Gott gegenüber und Menschen gegenüber. Unser Innerstes kann sprechen durch Tränen und durch Bauchschmerzen, aber eben auch durch Jubeln und Tanzen und Feiern und Halleluja rufen. Wir sind in Gottes Bild geschaffen, wir sind fähig zu Gefühlen, zu Plänen, zu Wünschen, zu Zielen. Aber weil wir nach Gottes Bild geschaffen sind, haben wir auch eine Verantwortung für unser Seelenleben. Wir können nicht einfach sagen, ja, ich fühle mich so, ach, die Liebe ist weg, ich lasse mich jetzt scheiden und so, ja, so nicht. Wir sind verantwortlich für unsere Seele. Und diese Gefühle und das alles, das soll gesteuert werden. Es soll in Gottes Art und Weise gezügelt werden, so wie man ein Pferd zum Beispiel zügelt. Und das bringt uns jetzt zum zweiten Punkt, Christoph. Was schleppt meine Seele gerade mit sich rum? Das weißt du eigentlich am besten. Was gerade in der letzten Zeit bei dir los war, das weiß ich bei mir. Der Mann auf dem Bild, der schleppt jedenfalls auch was mit sich rum. Früher habe ich immer gedacht, das ist ein Fischer, deswegen habe ich das Bild mal irgendwann gekauft. Ich dachte, das wäre ein Netz. Naja, es ist eher ein Bauer, der wahrscheinlich einen großen Kartoffelsack oder sowas schleppt. Ne? Oder Holzspäne oder ich weiß nicht was. Jedenfalls ist es wohl eher ein Sack und ich habe deswegen 5 Worte mit S wie Sack für uns nochmal. 5 Worte, die wir manchmal mit uns rumschleppen. Und vielleicht fällt dir das eine oder andere bei dir selber auf. Das erste S heißt Schätze. Wir schleppen Schätze mit uns rum. Das klingt doch erstmal ganz gut, oder? Meine Lebensversicherung, mein Riester, meine Aktien, was auch immer. Wir sammeln in dieser Welt, die so unsicher ist, gerne Sicherheit. Ein Ruhepolster, dass wir wissen, naja, im schlimmsten Fall haben wir ja immer noch unser Auskommen. Aber Jesus sagt, passt schön auf. Beim ganzen Schätzesammeln verliert ihr schnell das Herz. Wenn man nur noch guckt, dass man sich absichert, wenn man nur auf das Materielle guckt, was man haben und besitzen kann, dann ist es nie genug. Und dann kann das, was eigentlich auch erstmal was ganz Gutes ist, Besitz, dann kann der schönste Besitz auch eine Last werden, weil er dich nicht glücklich macht, weil du Sorgen hast, dass die Räuber kommen und dir das Geld klauen und so weiter. Wenn wir aber mit anderen teilen, dann geht dieser Sack auf den Rücken weg, dann geht diese Last weg, dann kann unsere Seele wieder atmen. Denken wir beispielsweise an Zachäus, von dem gesagt wird, als er seinen großen Reichtum, diese Schätze, die er vorher hatte, als er das weggegeben hat, da wurde er fröhlich. Er wurde fröhlich. Das zweite S heißt Sorgen. Kennt ihr bestimmt auch. Schleppt ihr Sorgen mit euch rum manchmal? Also ich ja, auf jeden Fall. Wir alle kennen Sorgen. Sorgen gehören zu dieser Welt dazu und Sorgen werden wir nie wirklich los, bis wir tot sind. Es wird immer neue Sachen geben, weil die kriegen Junge. Wir leben in einer Welt, die einfach nicht nach Gottes Plänen zusammenarbeiten will. Deswegen gibt es eben Krieg und Leid und Unterdrückung und Hass. Aber nirgendwo in der Bibel steht, dass wir unsere Sorgen, so wie dieser Mann, alleine auf den Rücken schleppen müssen. Jesus, der ist doch da. Und Jesus sagt, im dunklen Tal, auf dem dunklen alten Bild, ich gehe mit dir durch das finstere Tal. Ich bin dabei, ich bin Immanuel, Gott ist mit uns. Und deshalb sind wir nur für eine Sache bei Sorgen wirklich verantwortlich, dass wir die nicht alleine nur schultern, dass wir uns helfen lassen, dass wir unsere Sorgen immer wieder bei Gott abgeben, denn er möchte für uns sorgen. 1. Petrus 5, Vers 7, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wie geht ihr mit den Sorgen um aus der letzten Woche? Das, was euch bewegt, was größer ist, als dass ihr es selber hinkriegt. Geht ihr damit zu Jesus? Oder habt ihr irgendwann aufgegeben und gesagt, ach, da kommt ja sowieso nichts. Ich möchte euch ermutigen, wieder neu zu sagen, Jesus, ich lade meine Sorgen heute bei dir ab. Deine Schultern sind größer als meine. Das dritte S ist ein falsches Selbstbild. Das schleppen wir auch viel mit uns herum, denn wir holen unser Selbstbild, wer wir sind, wie wir von uns denken, das holen wir oft von anderen Leuten ab. Und so kannst du dich fragen, wenn du zu Hause in den Spiegel schaust, wen siehst du dort? Siehst du da einen Mensch, der einen Stempel aufgedrückt hat von anderen, die gesagt haben, aus dir wird ja nie was? Oder ich bin so aufgewachsen, du bist erst dann richtig wertvoll, wenn du Höchstleistung bringst. Ja, also in meinem Elternhaus wurde viel gearbeitet und 100% war das Minimum. Ja, mein Vater hat immer gesagt, Plan über Erfüllung. Ja, das war das Ziel. Das prägt ein ganzes Leben. Vielleicht schaust du in den Spiegel zu Hause und sagst, ich habe es 1000 Mal nicht geschafft, immer sündige ich bei der gleichen Sache, immer falle ich in die gleiche Falle rein. Ich bin doch so ein Versager. Du kannst dieses negative Selbstbild mit dir rumschleppen. Oder du kannst in Gottes Wort in die Bibel schauen Und da spricht Gott dir zu, wer du wirklich bist in seinen Augen. Und er sollte doch objektiv sein. Und in der Bibel steht, du bist mein geliebtes Kind. Gottes Geist macht unserem Geist klar, wir sind Gottes Kinder, Römer 8. Für dich gab Jesus sein Leben hin, das feiern wir heute beim Abendmahl. Du bist teuer erkauft. Du darfst fröhlich sein, denn du bist in Gottes Familie drin. Du bist nicht allein, denn du hast laut Psalm 23 einen guten Hirten, der dich tragen will. Du bist auch noch nicht fertig, du musst noch nicht fertig sein, denn unsere Veränderung und auch geistliche Früchte, die müssen reifen, wie jede Frucht reifen muss. Deswegen gib dich nicht auf, schreib dich nicht ab, sondern vertraue dich wieder neu Jesus an, dass er dich verändert. Auf solche Ermutigungen sollte unsere Seele achten. Wir sollten uns von Gott sagen lassen, wer wir sind und nicht ein falsches Selbstbild mit uns rumschleppen, denn dann wird der Rücken nur krumm. Das vierte S kommt auch jeden Tag in unseren Rucksack, die Schuld. Vielleicht verletzen wir nicht jeden Tag andere, aber wir bleiben vielleicht anderen Menschen Liebe schuldig oder auch den Hinweis auf Jesus. Wir melden uns manchmal nur in Notfällen bei Gott. Manchmal sind unsere Gebete dann auch so ein Ritual geworden. Manchmal verbringen wir nicht mehr viel Zeit mit Gott, jedenfalls nicht so wie früher. Manchmal schleppen wir auch Bitterkeit und Zorn mit uns herum und dann wird Schuld daraus, wenn wir diese Dinge auf andere Menschen loslassen. Und das macht unseren Blick dann dunkel oder den Rücken krumm. Doch bei unserem Gott, da dürfen wir die Schuld immer wieder abladen, auch heute. Denn Jesus hat durch seinen Tod, seine Auferstehung, er hat das größte, das fünfte S in unserem Leben ausgeräumt und das ist die Sünde. Die Sünde ist am Kreuz geblieben. Die Sünde bedeutet nicht, was du falsch gemacht hast, sondern die Sünde bedeutet laut der Bibel, dass du von Gott getrennt warst. Ein Sund ist dazwischen, ein Graben. Und Jesus hat diesen Graben überwunden. Jesus hat eine Brücke gebaut zu Gott. Halleluja. Wir dürfen es feiern, dass Jesus den Weg ans Kreuz bis zu Ende gegangen ist, um eine Brücke für uns zu bauen zum Vater. Manchmal werden wir ja schuldig, weil wir diese Brücke links liegen lassen. Wir gehen nicht zuerst zu Gott, nicht immer. Gott, der trennt uns nicht von seiner Liebe. Er ist immer gnädig. Aber manchmal bringen wir uns darum und wir trennen uns selber von ihm, wenn wir nicht zu ihm gehen. Wenn das geschieht, dann ist heute wieder die Einladung, zu ihm zurückzukommen, wieder neu in die offenen Arme des Vaters zu laufen. Und dann können wir erleben, wie er unsere Last wieder leicht macht. Das dritte noch kurz zum Ende. Was passiert mit uns nach dem Tod? So wie wir von Gott erdacht wurden, besteht der Mensch also aus Hard und Software. Und diese zwei Komponenten, die wird es auch nach dem Tod geben, weil wenn Gott und Jesus, wenn die eine neue Welt schaffen, dann ist es eine neue Welt. Da ist manches anders, aber manches ist auch ähnlich. Wenn wir in dieser Welt sterben, dann stirbt unser Körper und zerfällt, das ist auf jeden Fall Fakt. Aber die Software, unsere Persönlichkeit, unsere Erinnerungen, unsere Beziehung zu Jesus, diese Dinge sterben ja nicht automatisch, weil die brauchen wir ja auf der anderen Seite noch. Die sind auch nicht irgendwie abgespeichert in irgendeinem Organ, was kaputt geht, sondern die haben einen anderen Charakter. Der Apostel Paulus geht im 1. Korintherbrief Kapitel 15 darauf ein. Er sagt, so ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und es wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher, biologischer Leib und es wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, dann gibt es auch einen geistlichen Leib. Also hier wird schon ausgedrückt von Paulus, es gibt nach dem Tod eine neue Version von uns. Und diese Version unseres Körpers, die wird klassen besser sein als das, was wir jetzt haben. Es ist nicht mehr biologisch, sondern es ist etwas Geistliches, eine neue Qualität. In Gottes neuer Welt, da wird es keine Einschränkungen mehr geben wie Krankheit. Und bei Jesus, da sehen wir schon, der ja auch diesen neuen Körper hatte, dass er diesen Körper jetzt 2000 Jahre seit seiner Auferstehung auch besitzt und das auch bis in alle Ewigkeit. Der neue Körper geht nicht kaputt. Jesus' neuer Körper, der hat noch dem alten geähnelt, er hat noch die Nägelmale der Kreuzigung getragen, aber in der neuen Hülle, da wurde Jesus selbst von seinen engsten Freunden nicht auf Anhieb erkannt. Das heißt, da war eine Veränderung, vielleicht weniger Stoppelhaare oder so, wer weiß. Jesus konnte damit auch durch Wände gehen und andere Sachen. Nach unserem Tod werden wir auch einen neuen Körper bekommen. Und unsere Lieben, die schon verstorben sind, die haben diesen neuen Körper in der anderen Seite schon. In diesem neuen Körper, da findet auch unsere Software aus Persönlichkeit, Gefühlen, Wollen und Verstand eine neue Heimat. Und das funktioniert wieder dann zusammen. Der neue Körper und der neue immaterielle Teil. Wenn wir diesen neuen Körper nicht hätten, dann könnten wir gar nicht vor dem Gericht bei Jesus erscheinen. Und dann könnte er uns auch nicht freisprechen für alle Ewigkeit. Er könnte nicht unsere Treue und unsere Opfer in dieser Welt belohnen, wenn wir nicht wir selber sind, auch auf der anderen Seite. Und deswegen können wir vertrauen, dass so wie Jesus diesen neuen Körper bekommen hat, dieses neue Leben von Gott, dass auch wir dort landen werden. Feiern wir also an diesem Tag, dass wir wunderbare Originale sein dürfen. Du bist einmalig mit deinen Ecken und Kanten und Macken, mit deinen Stärken, mit deinen Begabungen, mit deiner Liebe, mit deiner Hoffnung und vielen anderen mehr. Du bist ein Original. Es gibt auf der Welt Milliarden Menschen und niemand ist wie du. Psalm 139, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Wir dürfen fühlen, wollen und gestalten und die Beziehung zu Gott und Menschen genießen. Halleluja. Und wir dürfen unnötige Lasten auch heute wieder beim Abendmahl bei unserem Herrn ablegen und uns auch beim Rest, bei den Lasten, die noch übrig bleiben, helfen lassen. Wir sind nicht allein. Und wir dürfen für uns und für die Christen, die schon verstorben sind, eine überaus große Hoffnung haben. Diese Welt ist noch lange nicht alles. Wir werden Jesus einmal von Angesicht zu Angesicht sehen, in der Ewigkeit mit ihm leben. Ermuntern wir also heute unsere Seele. Komm zu Jesus, hülle dich in der Liebe deines himmlischen Vaters ein. Amen. War vielleicht nicht ganz kurz die Predigt, von daher dürft ihr zur Verdauung ein Lied hören. Vergiss es nicht.